Matthäus 25, Vers 19. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. Amen. Liebe Gemeinde, 6. Dezember. Corona-bedingt wird vermutlich heute oben der Samichlaus nicht an unseren Haustüren läuten. Sonst wäre ja dieser Tag eigentlich prädestiniert für eine Samichlaus-Predigt. Der Samichlaus, ein Vorbote von Weihnachten, der in der Adventszeit mit seinen Säckchen voll Nüsse, Mandarinen und süßen Sachen einen Vorgeschmack auf die Geschenke von Weihnachten bringt. Im epischen Roman «Der König von Narnia» von C.S. Lewis ist es nicht der Samichlaus, sondern sein amerikanischer Cousin, der Weihnachtsmann, der auftaucht und den Hauptfiguren, den Geschwistern Peter, Susan und Lucy, Geschenk bringt. Gleichzeitig ist er aber auch ein Vorbote vom Löwe Aslan, der am ewigen Winter ein Ende setzt und die weisse Hexe Shadis besiegt. Das ist Advent. Das Warten auf einen Grösseren, der kommt und seine Macht antritt. Das Warten auf einen Messias, der die Ungerechtigkeit dieser Welt besiegt und ein Reich vom Frieden aufrichtet. Warten. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten warten Knechte auf die Rückkehr von ihrem Herr. Der ist weggegangen, außer Landes, und niemand weiss, wenn er zurückkommt. Er hat seine Knechte aber nicht untätig zurückgelassen, sondern hat ihnen seinen Besitz anvertraut, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit. Auch wenn es da im Unterschied zu den Parallelen im Lukas-Evangelium nicht ausdrücklich steht, so zeigt doch die Formulierung von der Tüchtigkeit, dass der Herr seinen Knechten das Geld nicht zum Nichtstun übergibt, sondern damit sie eben tüchtig sind, damit schaffen, Gewinn erzielen. Das Gleichnis ist also eigentlich ein Gleichnis für Banker, für Menschen aus dem Finanzsektor. Im Unterschied zur heutigen Zeit, wo man ja schon von Negativzinsen redet, sind in der antiken Welt Zinsen außerordentlich hoch gewesen, sodass man mit Geld sehr schnell sehr viel mehr Geld hätte können machen. Jedenfalls, wenn man hätte wollen. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Dass das den ersten beiden Knechten scheinbar so locker und mühelos gelingt, das zeigt, dass die Aufgabe offenbar keine übermenschliche Überforderung war. Trotzdem steht vom dritten Knecht, der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Der dritte Knecht richtet zwar keinen grossen Schaden an, aber er macht einfach nichts. Er versteckt das Geld in einem Loch. Warum das? Ist er zu faul? Hat er Angst vor Verlust? Traut er sich die Aufgabe nicht zu? Es ist wahrscheinlich von allem ein bisschen. Seine Entschuldigung redet jedenfalls von Angst. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich. Ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde, siehe, da hast du das Deine. Angst. Gleichzeitig nennt ihn der Herr aber auch, du böser und fauler Knecht. Denn auch für weniger risikofreudige Anleger hat es Methoden gegeben, um mit dem Geld wenigstens einen kleinen Gewinn reinzubringen. Also ist es nicht einfach nur Angst, sondern schlichtweg Unlust, Faulheit. Der unterschiedliche und brutale Ausgang von diesen 3 Knechten zeigt dann, dass es bei diesem Gleichnis um die Thematik vom letzten Gericht geht. Nicht nur, weil sich das Gleichnis im Aufbau vom Matthäus-Evangelium in diesen 2 langen Kapiteln über das Weltgericht befindet, sondern auch wegen der Formulierungen. Weil nämlich eben die ersten beiden Knechte eingehen zu des Herrn Freude und der dritte rausgeschossen wird in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das ist eine doch ziemlich drastische Wortwahl, die an andere Texte in den Evangelien erinnert, wo ebenfalls vom Gericht die Rede ist. Aber in diesen Texten ist auch vom bildlichen, ewigen Freudemahl im Haus von Gott die Rede. Und wir fragen uns natürlich, wie schaffen wir es denn, dass es auch über uns einig heisst, recht so, du guter und treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Gericht mit gutem und bösem Ausgang. Auch der Samichlaus nimmt ja traditionell, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, zu meiner Zeit war es noch so, einen Sack voll feine Sachen, aber auch eine Rute mit. Er nimmt sein dickes Buch vor und liest dann vor, was Kinder Gutes da und was sie bosget haben im vergangenen Jahr. So hat auch der Samichlaus eine Art Gerichtsfunktion. Stark abgemildert zwar, aber durchaus mit dem Potenzial, kleinen Kindern Angst zu machen. Und auch das Narnia in diesem Fantasy-Roman ist es der Kampf zwischen Gut und Bös, der immer mehr auf die finale Entscheidung zusteuert. Dass nämlich der Aslan zurückkommt und dann aufräumt mit dem Bösen und am Guten zum Durchbruch verhilft. Da ist der vierte von diesen vier Geschwistern, der Edmund, der sich auf die Seite vom Bösen geschlagen hat und aus den Fängen der weissen Hexe muss befreit werden. Und da sind all die wunderbaren und seltsamen Tiere, Pflanzen und Wesen in dem Land Narnia, die sich sehnsüchtig freuen auf die Rückkehr vom Aslan. Aber bevor das Gute wirklich kommt, müssen die Aufgaben erledigt werden. Die Kinder sagen am 6. Dezember ihre Versli auf vor dem Samichlaus, bevor der dann seinen Sack ausleert. Und der Peter muss seine Geschwister und die ganze Armee im Kampf gegen die Macht der Hexe anführen, bevor der Aslan sie ein für alle Mal besiegt. Nochmal. Wie schaffen wir es denn, dass es auch über uns einig heisst? Recht so, du guter und treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Das Gleichnis von der anvertrauten Talent sagt schon im Titel, da ist uns etwas anvertraut. Ein Talent, in der Luther-Übersetzung ein Zentner, das war in der Zeit von Jesus ein sehr, sehr hoher Geldbetrag gewesen. Aber nicht nur das Wort Talent im Deutschen ist doppeldeutig, sondern es ist in diesem Zusammenhang auch doppeldeutig gemeint. Talent sind eben auch wirklich all die guten, natürlichen und übernatürlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat für die Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Ja, auch natürliche Gaben. Wir denken an unseren Körper, an unsere Fähigkeiten, an unsere Gesundheit, an unsere Ausbildung, unsere Begabungen. Vielleicht auch noch gerade ganz konkret unser Geld, unser Reichtum wie im Gleichnis. All diese Gaben haben nicht nur einen eigenen Wert und Selbstzweck, sondern sind auch dazu da, in unserem Alltag, im Kleinen, treu unseren Glauben zu bestätigen und zu zeigen. Und dann auch übernatürliche Gaben. Das, was uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt ist, anvertraut ist in der Form vom Heiligen Geist. Die Glaubensgewissheit, ein innerer Frieden, eine Freude an Gott, die Gnade auch Schicksalsschläge können anzunehmen, eine Ausstrahlung, die andere Menschen lustig macht, die Beziehung zu Gott im Gebet und durch sein Wort, das uns stärkt und Mut und Kraft gibt. Eine kurze Bemerkung zu den unterschiedlichen Zahlenwerten. Der erste Knecht kommt 5, der zweite 2, der dritte nur 1 Talent über. Das scheint uns ja ungerecht. Aber es hat natürlich mit der Unterschiedlichkeit von uns Menschen zu tun. Unsere Voraussetzungen sind unterschiedlich und darum erwartet Gott nicht von allen das Gleiche oder gleich viel. Der erste und der zweite Knecht haben aber je 100% Gewinn erwirtschaftet, obwohl das in absoluten Zahlen nicht gleich viel ist. Beide werden aber auch exakt gleich belohnt mit dem Zutritt ins Haus vom Herrn. Der Dritte hat am wenigsten mit auf den Weg bekommen. Eigentlich hat er so auch am wenigsten zu verlieren gehabt. Trotzdem ist er mutlos und macht nichts und verliert am Schluss alles. Die anvertrauten Gaben und Talente bleiben also nicht bei uns selber im stillen Kämmerli, sondern wir zeigen sie, wir setzen sie ein, wir handeln mit ihnen. Für mich ist es da wichtig zu sagen, ohne Stress. Das Gleichnis spricht nicht für die Werkgerechtigkeit. Nicht so, dass wir uns ständig überlegen, habe ich echt heute schon genug mein Talent eingesetzt? Das würde nur Angst und Stress bewirken. Vieles passiert nämlich aus einer inneren Haltung heraus ganz von selber. Tatsächlich ist es ja auch bei den drei Knechten im Gleichnis eigentlich die innere Haltung gewesen, die über das Resultat entschieden hat. Zwei haben wollen und einer hat nicht wollen. Aber bei denen, die wollen haben, ist es auch gegangen. Glauben hat Multiplikationspotenzial. Oder ein anderer Begriff, der Begriff Reproduktionszahl gehört ja zu den vielen Wörtern, die wir dieses Jahr neu gelernt und in unser Repertoire aufgenommen haben. Unter dem Einsatz von unseren Gaben reproduziert sich Glauben. Im Unterschied zu den Corona-Zahlen ist im Glauben aber eine hohe Reproduktionszahl etwas Gutes. Menschen erfahren Hilfe, Hoffnung und Segen und werden selber positiv, tragen das Glaubensvirus in sich innen, sind ansteckend und verbreiten es weiter. Ohne Stress, aber im Hinblick auf die Rückkehr vom Herrn. Im Zentrum von dem langen Gleichnis steht aber schließlich nicht der Mensch, sondern Gott. Der Herr, der uns manchmal so fern scheint, so weit weg, außer Landes, sodass wir das Gefühl haben, wir können tun und lassen, was wir wollen. Auch der Advent dient unserer Gesellschaft ja nicht zu dieser Besinnung, wie er ursprünglich gedacht gewesen wäre. Nämlich als Zeit der Vorbereitung und Vorfreude auf das Kommen von Jesus, vom Fasten und vom Verzicht. Advent war früher eine Fastenzeit gewesen. Dieses Jahr könnte man eigentlich auch so Advent feiern, mit dieser Lehre, mit dem Verzicht. Es wäre die optimale Gelegenheit. In diesem Corona-Jahr werden jetzt nämlich die meisten Menschen ihre grossen Familienfeste vermissen und die Weihnachtsmärkte, grosse Konzerte und das traditionelle Jahresschlussessen im Geschäft. Das sind die Elemente, die normalerweise unseren Mitmenschen in dieser Adventszeit Sinn geben. Dieses Jahr ist für viele darum der Sinn irgendwie nicht mehr vorhanden. Und Politiker haben schon im November die Devise herausgegeben, jetzt handeln, zum Weihnachten retten. Für viele also ein trauriger Advent. Und leider wird es wohl trotz dem unfreiwilligen Verzicht nichts mit grossen Weihnachtsfest. Aber das heisst nicht, dass unser Herr nicht kommt. Der lässt sich nicht aufhalten. Hohe Mauern oder geschlossene Türen sind kein Problem. Wenn er zu uns kommt, in unser Herz, dann haltet er weder die Distanzregeln noch die Maskenpflicht ein. Er kommt einfach und fragt uns, wie geht's? Wie hast du gewerkt? Wie ist es dir gegangen? Das ist der Herr im Gleichnis. Niemand weiss, wo er ist. Niemand weiss, wenn er kommt. Gott ist nicht verfügbar. Über den Löwen Aslan heisst es gegen Schluss vom Roman, er wird kommen und gehen, ihr werdet ihn an einem Tag sehen und am anderen nicht mehr. Niemals lässt er sich halten. Natürlich, es gibt noch andere Länder, die auch auf ihn warten. Das ist ganz recht so. Er wird wiederkommen, aber ihr dürft nicht drängeln. Er ist wild, das wisst ihr doch. Er ist kein zahmer Löwe. Auf diesen Löwe schauen wir. Auf einen Löwe aus Juda. Auf den Herr, der gekommen ist und der wiederkommt. Wir setzen unsere Gaben, unsere Talente ein an dem Ort, wo wir stehen, damit weitere Menschen ihn können erkennen und kennenlernen. Advent heisst, er kommt. Amen.